Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu dem Artikel zur Ergotherapie in geriatrischen Pflegeeinrichtungen in der Ausgabe 225. Hallo. Ich wollte schon sagen, wer ganz genau hingehört hat und Roberts Stimme kennt, weil wir jetzt alle wissen, sprechen wir das Intro ja immer zu jeder Folge neu ein. Und vielleicht der ein oder andere Kenner hat deine näselnde Stimme erkannt.
Ja, ich habe absolute Männerschnupfen. Ich habe schon gedacht, ich komme heute nicht hoch. Aber ich bin da.
Du bist
also
da.
Wenn ich irgendwie dazwischen räuspern oder husten sollte, dann ist das nicht, weil ich eine Rede halten möchte, sondern weil ich krank bin.
Ja,
Kriegen
das auf
wir hin.
jeden Fall. Und nach der Folge schicken wir dich auch gleich wieder ins Bett. Aber es ist gut, dass du kurzfristig noch dazu gekommen bist.
Ja.
Jemand weiteres, wir sind heute natürlich nicht allein. Wir haben natürlich auch Gäste eingeladen. Und auch da ist eine Abwesenheit zu verzeichnen. Und zwar ist neben Paulina auch noch Gabi Kirsch eigentlich da gewesen oder wäre da gewesen. Sie muss sich kurzfristig musste sich sicher entschuldigen für diese Folge, aber hat natürlich mit Paulina, die hier bei uns jetzt uns Rede und Antwort steht, alles abgesprochen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist, Paulina Laube. Danke, dass du es heute übernimmst. Magst du dich einmal kurz vorstellen für alle und kurz deinen Werdegang skizzieren?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich heiße Paulina Laube, bin seit 2020 Ergotherapeutin und arbeite seitdem in einer interdisziplinären Praxis in Paderborn, aktuell mit den Schwerpunkten Geriatrie und Pädiatrie. 2021 habe ich berufsbegleitend das Ergologo-Physio-Studium in Osnabrück begonnen und im Oktober 2022 mit dem Bachelor abgeschlossen. Aktuell studiere ich im dritten Semester an der HSBI den Masterstudiengang Berufspädagogik, Pflege und Therapie.
Super, vielen Dank. Wir würden gleich mal einsteigen in das Thema, würde ich sagen. Wir sprechen hier heute über die Geriatrie bzw. geriatrische Pflegeeinrichtungen. Ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, viele Ergos kennen die Thematiken auch, sei es, weil sie irgendwie Bewohner haben, die zur Therapie kommen oder man eben selbst auch angestellt ist bzw. als Ergotherapeut, als Ergotherapeutin auch in das Pflegeheim geht. Jetzt ist es natürlich auch ein Bereich, welches auch gewisse Herausforderungen hat. Was würdest du dann sagen, welche Herausforderungen erlebt ihr in der Ergotherapie in Pflegeheimen und wie geht ihr damit um?
Eine große Herausforderung stellt bereits die Bezeichnung unseres Berufsbildes dar. Ergotherapie ist nicht selbsterklärend und viele können sich darunter wenig vorstellen. Und so muss oft vor Beginn der Therapie die ergotherapeutische Vorgehensweise erklärt und dargestellt werden. Und gerade im geriatrischen Kontext begegnen wir nicht nur unseren Klienten mit ihren Bedürfnissen und Anliegen in der Therapie, sondern auch die Pflegekräfte, die die Klienten versorgen oder auch die Angehörigen. Und um eine sinnhafte Therapie zu ermöglichen, ist der regelmäßige Austausch und die Zusammenarbeit mit ihnen sehr wichtig. Da jedoch viele Angehörige weiter weg wohnen, ist da der Austausch häufig erschwert. Und auch der Austausch mit den oder die Informationsweitergabe mit den Pflegekräften ist teilweise erschwert, da das Personal aufgrund vom Schichtsystem häufig wechselt oder auch einfach Zeitmangel besteht. Eine weitere Herausforderung sind die verschiedenen Therapieanliegen. Wir haben neben unseren Klienten, die im Mittelpunkt der Ergotherapie stehen, auch die Ärzte, die Ergotherapie mit einem bestimmten Anliegen verordnen und auch die Therapiewünsche des Pflegepersonals und der Angehörigen. Hier ist es oft leider so, dass sich diese zu den Anliegen der Klienten unterscheiden und auch nicht den Kernelementen der Ergotherapie, also die Betätigung und die Klientenzentrierung zuzuordnen sind. Und die Ergotherapie findet überwiegend als Hausbesuche in den Einrichtungen statt. Und auch da ist es häufig eine Herausforderung, einen geeigneten Zeitpunkt für die Therapie zu schaffen. Wir sind eben nur zu Gast in den Einrichtungen und Oft wird erwartet, dass wir uns den dort vorherrschenden Strukturen unterordnen. Genau, wir begegnen in den geriatrischen Pflegeeinrichtungen auch oder häufig Menschen mit multimorbiden Erkrankungen oder Personen, die kurz vor ihrem Lebensende stehen, was durch uns Ergotherapeuten eine hohe kommunikative Kompetenz erfordert und auch eine hohe Achtsamkeit gegenüber der Situation, in der wir den Klienten begegnen. Auch der Umzug von den Klienten vom vertrauten Zuhause in die Einrichtung kann als eine Krise verstanden werden, da für die Klienten eben Rollen und Aufgaben wegfallen und sie müssen sich einer neuen Tagesstruktur anpassen, sich fremden Personen anvertrauen und sich auch in der neuen Umgebung zurechtfinden. Und diese komplexe Situation, in der sich unsere Klienten befinden, muss von uns Ergotherapeuten verstanden und berücksichtigt werden, um sie individuell bei diesem Übergang zu begleiten und ihnen dadurch ein selbstbestimmtes und auch teilhabeorientiertes Leben zu ermöglichen. Daher muss auch eine vertrauensvolle Beziehung entwickelt werden, um dann eben Klienten und betätigungszentriert arbeiten zu können.
Sabrina, ich würde ganz kurz einhaken, wenn, bevor du die
Natürlich.
nächste Frage formulierst. Gar keine als Frage, Paulina, sondern nochmal eine Herausforderung, weil du es gerade so formuliert hast. Was in meiner Arbeit, ich war mal ein Jahr in der Praxis und war dort auch in einem Pflegeheim, beziehungsweise kenne eben Ergotherapeuten, die auch in Pflegeheimen arbeiten, als sehr, sehr große Herausforderung, was immer wieder formuliert wurde, und du hast es ja auch schon gesagt, ist, man kommt in andere Strukturen rein. Beziehungsweise als Angestellter oder als Angestellte habe ich erlebt, dass man oft eher so als Pflegekraft auch verwendet wird. Also als, ne, nicht für die Therapie unbedingt angesehen ist, sondern eher sind auch fürs, ja, eher für die Pflegetätigkeiten oftmals, ich will jetzt nicht das Wort sagen, aber schon verwendet wird einfach. Das hat auch grundlegend das Problem ist, aus meiner Sicht zumindestens, dass die Vorgesetzten, die einen dort eigentlich ja leiten sollen, ja auch auf die Pflegedienstleitungen sind. Ne? Da wünsche ich mir zumindest, dass man da die Strukturen irgendwie zukunftsweisend irgendwie aufbricht und dort die Ergotherapie so als eigenständige Profession auch etabliert, auch mit einer gewissen Hierarchie. Und nicht die Pflegedienstleitung ist sozusagen über einem und sagt, wie Therapie auszusehen hat.
Ja, also du hast es schön vorweggenommen, weil meine nächste Frage wollte ich etwa ähnlich einleiten. Paulina, du hast ja auch gesagt, naja, wir stehen ja auch vor der Herausforderung, dass unser Berufsbild gar nicht so bekannt ist und wir oft erklären müssen, was tun wir eigentlich genau. Und dann kommt natürlich auch oft so, ja, ihr macht ja irgendwas mit ADL, ihr ADL, dann könnt ihr doch auch in der Pflege und so ein bisschen arbeiten. Und das heißt, wir müssen sehr viel erklären, was wir eigentlich tun. Und wie erklärst du dann zum Beispiel eben auch, welchen konkreten Mehrwert kann denn die betätigungszentrierte Ergotherapie für Bewohnende haben?
Ja, betätigungszentrierte Ergotherapie bedeutet, dass der Fokus in der Therapie auf bedeutungsvollen und relevanten Betätigungen für die Klienten liegt. Und der Therapieprozess kann zum Beispiel auch beinhalten, dass wir Ergotherapeuten die Klienten erstmal zum Bewusstwerden der für sie relevanten Betätigungen begleiten bzw. hinführen. Und als Ergotherapeuten gehen wir hier entsprechend das Wissen über Betätigung und ihre Wirksamkeit davon aus, dass eine für die Person bedeutungsvolle Betätigung Wohlgefühl und Zufriedenheit bedeuten kann. Genau, durch die betätigungsorientierte Ergotherapie werden die Klienten aktiv in den Therapieprozess eingebunden, wobei die Selbstbestimmung der Klienten dabei im Vordergrund steht und ja, auch die Lebensqualität gesteigert wird und die Klienten entscheiden selbst, welche Betätigungen ihnen wichtig sind. Und dann werden die Betätigungen eben im realen Kontext durchgeführt. Zum Beispiel, wenn der Klient das Ziel benennt, dass er den Tisch für sich und seine Frau decken möchte, da diese meist am Nachmittag zu Besuch kommt und Kuchen mitbringt und er dies zu Hause auch immer gemacht hat, dann wird diese Betätigung direkt in der Küche der Pflegeeinrichtung durchgeführt. Es wird dabei das gesamte Umfeld mit einbezogen und betrachtet, welches für das Gelingen der Betätigung wichtig ist. Und daher ist auch wieder die enge Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch mit dem erweiterten Klientenkreis, also dem Pflegepersonal und auch den Angehörigen von sehr hoher Bedeutung. Ja, und die Klienten sind dadurch dann meist auch motivierter in der Therapie, da sie eben mitentscheiden dürfen und die Therapie direkt auf ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist und es ihnen einfach Teilhabe am Leben ermöglicht. Und die betätigungszentrierte Ergotherapie ist alltagsnah, ganzheitlich und fördert eben bei den Klienten die Selbstbestimmung, die Selbstwirksamkeit, aber auch eben steigert das Wohlbefinden und die Lebensqualität.
Super. Ich wollte dir nichts vorwegnehmen, Sabrina, es tut mir leid. Genau, die nächste Frage, Paulina. ja, wie immer, nein. Jetzt ist es ja so, wenn Kolleginnen und Kollegen, die selbst auch in Pflegeheimen arbeiten, die vielleicht angestellt sind oder auch in Praxen dort eben tätig sind, kennen wahrscheinlich die Situation oder haben auch diese Situation vor Augen, wenn wir jetzt einen Menschen im Pflegeheim haben und alle sagen, das Ziel ist wieder laufen können. Beziehungsweise laufen ist ja ein Teil kann ja ein Teil einer Betätigung sein. Das soll man ja nicht so abschreiben. Es kann ein Teil davon sein, ist aber per se erstmal keine Betätigung, nur wenn ich den Gang hin und her laufe. Beziehungsweise da ist eben die Frage, wie können wir Klientinnen und Klienten in Pflegeheimen, aber vielleicht auch den Angehörigen oder auch den Pflegekräften, die dort tätig sind, die auch schon eine gewisse Therapieerfahrung haben, unsere betätigungszentrierte Arbeitweise näher bringen? Entschuldigung. Der Hustensaft, der kickt. Nein.
Ja, um den Klienten die betätigungszentrierte Arbeitsweise näher zu bringen, ist es wichtig, erstmal so die bisherige Vorgehensweise zu respektieren und auch ihre dadurch erreichten Fortschritte, die bisher in der Ergotherapie schon gemacht haben, zu würdigen, aber auch gleichzeitig dann eben die Perspektive aufzuzeigen, die durch die betätigungszentrierte Ergotherapie entstehen, also erklären, dass die Lebensqualität und das Wohlbefinden noch weiter verbessert werden können. Und ich denke, dass das so für Angehörige und auch die Pflegekräfte eine gute oder plausible Erklärung ist, wenn man ihnen auch aufzeigt, was die Klienten oder was die betätigungszentrierte Ergotherapie eben für die Klienten bedeuten kann oder was dadurch bei den Klienten den Klienten was es eben ermöglicht.
Rausspringt.
Ja.
Genau.
Voll schön. Ich möchte da noch mal ein kleines Beispiel von mir reinbringen. Es hat zwar nichts mit der Geriatrie zu tun, aber ich finde es immer wichtig und wertvoll, darauf hinzuweisen, dass es ganz arg wichtig ist, dass wir erklären, was unser Beruf ist und dass wir auch noch mal zeigen, wie wichtig die betätigungszentrierte Arbeitsweise sein kann. Ich hatte ja auch eine Klientin, die hatte aufgrund von einer OP Probleme in der Mundmotorik und Probleme beim Gehen. Und alle Therapierenden haben immer gesagt, okay, das muss verbessert werden, ne? Oder das ist so das. Und sie war selber auf dem Trichter, ja, das muss verbessert werden. Und als ich ihr dann die Ergotherapie so nahegelegt habe, worauf wir noch abzielen können und dass wir eben, ne, dass eben die Ziele, die sie so sieht, und dann haben wir noch mit dem COPM so ein bisschen nachgeforscht, bis sie dann verstanden hat, oh wow, nee, also ja, ist blöd mit Mund und Gleichgewicht, aber eigentlich habe ich ganz, ganz andere Probleme in meinem Leben, die viel wichtiger sind und die ich ganz anders priorisieren würde. Und dadurch hat die Patientin so eine Selbst-Empowerment erlebt und macht ganz anders mit als die zigtausend Übungen, die sie schon kennt und die bei mir in keinen Fall besser gewesen wären als bei irgendeinem anderen Therapeut, der sich mit Gleichgewicht oder sowas auskennt. Von daher kann es auch zu so einer schönen Verschiebung kommen, wenn KlientInnen verstehen, worum es geht oder was wir tun. Gehen wir jetzt aber mal zu einem konkreten Beispiel rüber. Und zwar kannst du mal so diesen Prozess skizzieren. dass wir darauf mal ein bisschen intensiver eingehen, damit sich alle so ein bisschen vorstellen können, okay, jetzt gehst du in ein Pflegeheim, zum Beispiel in einem Hausbesuch, hast da einen Klient, eine Klientin vor dir. Was machst du, nachdem du dann erklärt hast, was Ergotherapie ist? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich würde einfach mal das Beispiel von Robert weiter ausführen, und zwar das Laufen, ne? Wenn das ja sehr häufig ja auch im geriatrischen Kontext vorkommt, dass die Klienten sagen, sie möchten gerne wieder laufen. Genau, wenn ein Klient eben sagt, er möchte wieder das Laufen lernen, dann frage ich als Ergotherapeutin zuerst, wozu er das Laufen lernen will. Und er arbeite also erstmal gefühlvoll mit dem Klienten den Sinn und Zweck des Laufens. Sozusagen, welchen Mehrwert das Wiederlaufen für ihn hätte. Dadurch wird erstmal nach dem Bedürfnis gefragt, welches sich hinter dem Wiederlaufen verbirgt. Geht es zum Beispiel dem Klienten darum, wieder selbstbestimmt entscheiden zu können, wann oder ob er in den Gemeinschaftsraum geht oder auch einfach eine Spazierrunde im Garten oder vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis. Jedenfalls geht es wieder darum, die Zufriedenheit und das Wohlgefühl des Klienten dabei zu steigern. Ist auch nicht verboten, schon während dieser gemeinsamen Suchphase bereits Interventionen auszuwählen und durchzuführen, die im restitutiven Sinne eine Verbesserung der Funktion des Gehens fördern. Dies wird den Klienten eher abholen und so die gemeinsame Entscheidungsfindung, welches Bedürfnis das Gehen für den Klienten hat, unterstützen. Es kann natürlich auch sein, dass Ergotherapie für einige Klienten nicht als Maßnahme geeignet ist. Und da sollten wir uns als Ergotherapeuten dann kritisch hinterfragen und gemeinsam mit dem Klienten reflektieren und die Therapie dann gegebenenfalls auch beenden, ne? Für ganz viele Klienten bedeutet Ergotherapie jedoch mehr Selbstbestimmung, Zufriedenheit und auch Partizipation.
Das heißt so ganz konkret, ich gehe mal rein, Robert. Ha, ich habe schon gesehen, dass du schon gezuckt hast. Jetzt war ich der Erste. Und zwar ist ja immer so ein bisschen die Frage, betätigungszentriert, ja, darf ich dann den Patienten überhaupt noch anfassen oder darf ich dann überhaupt noch mit dem laufen? Und du hast jetzt auch gerade gesagt, ja, initial definitiv, um mal zu gucken, was ist denn da? Auch im Zuge auch einer Betätigungsanalyse natürlich. Wie sieht es aus? Kann man solche Dinge definitiv machen? Und wo würdest du da genau die Abstufung machen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Patienten, die Klientin, den Klient nehmen, der zum Speiseraum laufen möchte, wann würdest du sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein Job, den ich wirklich gut dem Physio übergeben kann? Und mich rausziehen kann, zum Beispiel als Ergo. Und wo siehst du Sachen, wo du sagst, okay, nee, da kann die Ergo super gut mit der Physio zusammen das erwirken.
Wenn es zum Beispiel um Hilfsmittelversorgung geht, dass der Klient Unterstützung beim Gehen braucht, ist das auf jeden Fall auch eine Aufgabe von der Ergotherapie. Gemeinsam mit der Physiotherapie ist es auch möglich, ja, Übungen fürs Eigentraining zu erarbeiten, die dem Klienten mitgegeben werden können, sofern es möglich ist, oder sich mit der Physiotherapie abzustimmen. Dass die Physiotherapeuten eher an den Funktionen oder an dem Gehen arbeiten und wir Ergotherapeuten eher nochmal schauen, welches Bedürfnis dahinter steckt, diesen Weg zum Speiseraum zu gehen.
Genau, du sagst es auch gerade, Paulina, wegen Bedürfnis. Ich glaube, das kann man nochmal so ein bisschen so aufgreifen. Ich glaube, das ist ja ein großer Punkt von uns als Berufsgruppe. Also man kann das ja auch so betrachten, wenn ich jetzt einen Klienten habe, der sagt, ja, er möchte gern zum Speisesaal laufen. Und da ist ja die Frage, welches Bedürfnis steckt wirklich dahinter? Geht es darum, dass er im Speisesaal essen möchte? Geht es darum, dass er in dem Speisesaal, keine Ahnung, irgendwelche Mitbewohnerinnen und Mitbewohner treffen möchte? Also geht es rein ums Laufen oder geht es wirklich dahin, da überhaupt hinzukommen? Also diese Bedürfnisanalyse, beziehungsweise geht es vielleicht auch darum, mit einer gewissen Stolzheit auch dahin zu kommen, ne? Also irgendwie nicht in einem Rollstuhl, sondern wirklich auch laufend, ne? Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wo wir uns dann doch von der Physiotherapie ein bisschen unterscheiden, zu sagen, okay, was für ein Bedürfnis steckt dort hinter? Und du hast es ja gerade schon mal aufgegriffen. Und da wäre dann schon der Punkt zu überlegen, als Ergotherapeutin oder Ergotherapeut, wie kann man das vielleicht kompensieren, solange es eben mit dem Laufen nicht funktioniert? Und wo können wir die Physiotherapie damit einbeziehen? Jetzt kommt aber noch eine Frage der Frage. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage, finde ich. Gerade in dem Bereich Pflegeheim, wie können wir denn die Pflegekräfte und auch die Angehörigen mit ins Boot holen? Weil ich habe dort schon immer ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, gerade bei den Pflegekräften, muss ich sagen, gar nicht so doll bei den Angehörigen, sondern eher bei den Pflegekräften, die dort irgendwie mit ins Boot zu holen, weil A, vielleicht zu wenig Zeit, vielleicht kein Interesse oder weil es halt auch schon immer so gemacht wurde. Also vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Wie können wir denn diesen erweiterten Klienten, die erweiterten Klientinnen mit ins Boot holen.
Angehörige und ja auch das Pflegepersonal spielen eine wichtige Rolle, um eben den Erfolg der Ergotherapie zu unterstützen, da sie oft eng im Alltag des Klienten eingebunden sind. Ob nur die Pflegekräfte oder auch die Angehörigen, das ist dann ganz individuell. Und hier ist es jedoch entscheidend, wenn man sie mit ins Boot holen will, dass die Ziele und das Vorgehen der Therapie transparent gemacht werden und auch, dass der Klient mit seinen Bedürfnissen und Betätigungsanliegen der Mittelpunkt ist. Dann sollte die Rolle der Angehörigen und der Pflegekräfte während des Therapieprozesses bestimmt sein, damit ihnen ganz klar ist, was ihre Aufgabe ist, um den Erfolg oder um den Klienten zu unterstützen. Und dafür braucht es einfach auch regelmäßigen Austausch zwischen uns Ergotherapeuten und den Pflegekräften oder auch den Angehörigen. Ob das per Telefon oder auch mal per Mail oder durch persönliche Treffen, die natürlich am besten wären, stattfinden, ist alles möglich. Aber dieser Austausch muss halt eben stattfinden, damit man enge Zusammenarbeit hat und auch eben der Erfolg gewährleistet werden kann. Aber auch so die Anleitung, Beratung durch uns Ergotherapeuten ist wichtig, gerade wenn es dann wieder um die Hilfsmittelversorgung geht, damit eben der richtige Umgang gewährleistet werden kann. Weil wir schließlich nicht jeden Tag dann in der Einrichtung sind, Pflegekräfte schon. Und wenn die damit eingebunden werden und mit den Klienten den Umgang mit dem Hilfsmittel üben, sollte es ja schon auch der richtige Umgang eben sein. Und da ist es dann für uns Ergotherapeuten wieder wichtig, darauf zu achten, dass wir die Angehörigen und Pflegekräfte darin anleiten und beraten. Aber auch so das gemeinsame Feiern von schon ganz kleinen Erfolgen beziehungsweise das Sichtbarmachen von Erfolgen durch uns Ergotherapeuten kann die Motivation auf allen Seiten steigern und auch dann den Therapieprozess positiv beeinflussen. Also die Zusammenarbeit von allen, die am Prozess beteiligt sind, ja, schafft halt einfach Nachhaltigkeit der Maßnahmen und kann den Therapieerfolg sehr unterstützen.
Super. Ich würde ganz kurz was ergänzen wollen dazu, wenn es okay ist, weil du es ganz schön aufgegriffen hast. Du hast gesagt, die Zusammenarbeit und wir sind ja als Berufsgruppe nicht jeden Tag in einem Pflegeheim, sondern wir kommen vielleicht ein bis zweimal die Woche. Ne? Manche sind dort angestellt, aber die wenigsten Kolleginnen und Kollegen. Was man da tatsächlich noch machen kann, so als kleiner Tipp aus dem TSK, aus dem Assessment, wie wir das dort machen, und zwar mit einem Maßnahmenplan und Zielzettel, die in den Zimmern aufgehängt werden. Also das heißt, dass die Pflegekräfte kommen in das Zimmer und sehen dann das Anliegen oder das Ziel der Bewohnerinnen und Bewohner und schon weiß man, um was geht es eigentlich. Also was ist diesen Menschen wichtig? Und womit wir auch einen guten Erfolg hatten, ist tatsächlich so ein Maßnahmenplan. Das heißt, dort wurde ausformuliert, wer für was an diesem Ziel zuständig ist. Also was macht die Pflegekraft, was machen die Therapeuten, was machen die Angehörigen oder ne, die Physiotherapie etc. pp., um da einfach eine gewisse Zusammenarbeit zu schaffen, weil man sich ja nicht jeden Tag eben sieht, anders wie in Kliniken zum Beispiel.
Finde ich eine sehr schöne Sache. Vor allem alles, was einmal geschrieben ist, aufgeschrieben ist und aufgehangen ist, hat auch so ein Stück weit nochmal eine Verpflichtung. Jeder guckt und weiß, okay, er ist ein wichtiges Zahnrad in dem Gelingen-Prozess für KlientInnen. Finde ich ganz toll, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Wir hatten jetzt, oder du hattest erzählt, Paulina, oder gerade darüber auch gesprochen, dass auch schon kleine Teilerfolge natürlich auch gefeiert werden. Wie entscheidet ihr dann letztendlich, ob eine Gesamttherapie erfolgreich war oder du auch? Und wie passt man dann das an neue Bedürfnisse wiederum an?
Ja, um zu entscheiden, ob eine Therapie erfolgreich war, finden regelmäßige Reevaluationsgespräche mit den Klienten statt, wo dann der aktuelle Stand und die Bedürfnisse der Klienten reflektiert werden. Und dabei steht dann auch wieder die Zufriedenheit der Klienten im Vordergrund. Also für sie muss der erreichte Zustand Zufriedenheit und Lebensqualität wiederherstellen können. Und genau, diese Reevaluationsgespräche fördern dann gleichzeitig wieder die Motivation, weil der Klient weiterhin im Mittelpunkt der Therapie bleibt und die Therapie auf die aktuellen Bedürfnisse weiter abgestimmt werden kann. Und falls sich während des Prozesses Veränderungen in der Lebenssituation oder auch im Gesundheitszustand des Klienten ergeben, müssen wir als Therapeuten eben flexibel darauf reagieren und die Veränderungen vornehmen. Zum Beispiel kann es sein, dass dann die Angehörigen oder auch das Pflegepersonal noch intensiver mit in den Therapieprozess eingebunden werden müssen, dass man dann wieder guckt, okay, welche Aufgaben man können die Pflegenden und Angehörigen noch übernehmen. Und ja, vielleicht müssen ganz neue Interventionsmaßnahmen ausgewählt werden, da die Betätigung eventuell nur noch mit Hilfsmitteln ausgeführt werden kann. Also es erfordert insgesamt ein hohes Maß an Flexibilität und regelmäßige Re-Evaluationsgespräche mit unseren Klienten und aber auch den Personen, die an dem Prozess beteiligt sind, um dann entscheiden zu können, ist das Anliegen oder ist die Therapie erfolgreich oder muss eventuell noch etwas verändert werden, was man dann wiederum auch in dem Maßnahmenplan anpassen kann.
Super. Ich hatte noch einen Punkt, der mir gerade einfällt, weil du gerade gesagt hast, vielleicht muss man Angehörige oder Pflegekräfte noch mehr dann in den Therapieprozess mit einbinden, wenn man merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht oder was ganz sinnvoll ist, also aus meiner Sicht, ne, korrigiert mich bitte, ist, wenn man beispielsweise mit dem erweiterten Klienten, also in Form von Pflegekraft oder eben Angehörige, ein Tagesprofil mitmacht. Also das heißt, der Bewohner, die Bewohnerin füllt ein Tagesprofil aus, ne? Wie ist so mein Alltag hier? Und dasselbe bewertet letztendlich auch eben der erweiterte Klient oder die erweiterte Klientin. Auch in der Zufriedenheit. Das ist ganz spannend. Wir haben das oft mit Angehörigen gemacht, um zu schauen, wo gibt es da gewisse Differenzen, weil oftmals Klientinnen oder Klienten sich anders einschätzen wie Angehörige oder beziehungsweise im Angehörigen ist vielleicht was anderes wichtig wie in der Klientin oder im Klienten. Also da sich einfach mal zu trauen, vielleicht einer Pflegekraft oder auch einem Angehörigen so einen Zettel mal in die Hand zu geben und zu sagen, okay, wie sieht denn so der Tagesablauf aus? Wie würden Sie den bewerten? Welche Zufriedenheit ist es da? Wie ist dann die Ausführung? Wo braucht derjenige Hilfe? Um da vielleicht noch ein bisschen Vertrauen auch in diesen Prozess zu schaffen. Ich würde zur letzten Frage kommen, Paulina. Hast geschafft? Genau, also die Frage, die stellen wir in der Regel immer, ich glaube beim letzten Mal nicht, Sabrina. Die muss jetzt nicht unbedingt fachlich beantwortet werden. Also du kannst dich frei von der Leber beantworten, wie du es möchtest. Wer oder was hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert? Beziehungsweise wer tut das vielleicht immer noch? Und ich muss ein bisschen selbst über mich lachen. Ich habe diese Frage bestimmt schon 70 Mal vorgelesen und ich verhaspel mich immer irgendwie dort.
Also ich habe das jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf die Geriatrie und die Arbeit in der Geriatrie bezogen.
Völlig okay.
Und ja, finde für mich sehr inspirierend in der Arbeit mit älteren Menschen, wie Klienten durch die ergotherapeutischen Interventionen wieder Wohlbefinden und Lebensqualität gewinnen. Und zudem zeigt mir die Arbeit in der Geriatrie auch, was kleine Erfolge für eine große Wirkung haben können. Und das finde ich sehr inspirierend, einfach so diese kleinen Fortschritte, aber große Wirkung.
Voll schön. Vielen Dank, liebe Paulina, dass du hier da warst und uns hier nochmal in ein ganz, ganz wichtiges Feld mit reingebracht hast und hier nochmal Input gegeben hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele sich hier abgeholt fühlen, weil sie morgen wieder zum nächsten Klient, zur nächsten Klientin ins Pflegeheim fahren und dort einen Hausbesuch durchführen. Falls ihr dazu noch eine Frage habt oder jetzt noch irgendwie ein Impuls bei euch gestartet ist, was ihr jetzt davon mitnehmen möchtet. Egal was. Entweder die Frage könnt ihr gerne an uns stellen, wir leiten die dann an Paulina und Gabi weiter. Oder auch, ja, was ihr neu für euch jetzt mitnehmt, könnt ihr natürlich auch einmal erzählen. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Und erzählt es uns gerne in den Kommentaren auf Instagram oder auch per E-Mail. Wir kriegen tatsächlich immer wieder E-Mails, wo ganz viele Leute uns ganz viele nette Sachen schreiben. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Und ja, genau. Unsere E-Mail ist info@performance-skills.de. Fast hätte ich es vergessen.
Sehr gut, Sabrina. Was man auch machen kann, ist tatsächlich, und das passiert relativ oft in letzter Zeit, ist bei Spotify kommentieren. Da haben wir schon ein paar Kommentare. Also das bitte auch einfach nutzen. Schreibt drunter. Wir beantworten auch die Fragen, die dort drunter gestellt werden. Oder würden sie halt dann weiterleiten. Genau, Paulina, von meiner Seite auch nochmal danke, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, das ist ein Thema, was definitiv sehr wichtig ist. Ein Thema, was ergotherapeutisch deutlich noch mehr beackert werden müsste. Gerade in Pflegeheimen. Ich glaube, dass da können wir gemeinsam schon versuchen, das Therapieniveau dann doch nochmal ein bisschen anzuheben, unabhängig davon, dass es jetzt nicht an den Kolleginnen und Kollegen liegt, sondern an anderen Strukturen, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Ich denke, das ist wichtig. Also von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigt bitte meine nasale Stimme und wir hören uns bei der nächsten Folge vielleicht wieder gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.